Ja, super, herzlichen Dank für die freundliche und herzliche Begrüßung. Ich freue mich wirklich, hier bei euch zu sein. Ich war in jeder Gemeinde, in der Graziano schon gewesen ist als Pastor, und jetzt bin ich auch hier. Und das wird auch so bleiben, denke ich. Er war ja vor einiger Zeit bei uns, vor zwei Monaten. Wir hatten eine super Zeit. Meine Gemeinde hat sich total in Graziano verliebt, und ich musste ihn nachts wieder rausschmuggeln, so wie damals den Paulus, und hat mal auf dem Korb runtergelassen, sonst hätten die ihn nicht mehr zurückgelassen. War super stark, und es ist toll, dass wir uns einfach miteinander unterwegs sind, was miteinander auch bewegen in diesem Land. Und ja, tatsächlich, ich habe echt richtig zu kämpfen gehabt mit meinem Bandscheibe-Geschichte. Das kam so aus heiterem Himmel ganz plötzlich. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Gebet per SMS gesendet bekommen habe, und zwar ein Zungengebet. Hast du schon mal ein Zungengebet als SMS bekommen? Wenn du mal sowas haben möchtest, wende dich an einen Pastor, ja? Ein Zungengebet als SMS, und ich habe dann Graziano geschrieben, ich gehe jetzt zum Arzt, danach bringe ich dir die Auslegung, ja? Und ja, so bin ich jetzt hier, und tatsächlich ist es echt deutlich besser geworden. Preis dem Herrn. Und freue mich jetzt heute Abend mit euch richtig was zu bewegen. Und als Einstieg habe ich ein kleines Video mitgebracht, der uns so auf die Spur bringen soll, und den schauen wir uns jetzt mal an. Und jetzt du, das ist die Botschaft. Es ist großartig. Was Gott für uns vorbereitet hat, ist so viel mehr, als wir manchmal glauben und denken auf dem Bildschirm haben. Gott hat uns zu einer höheren Berufung bestimmt. Dass wir tatsächlich mit einer anderen Kraft unterwegs sind, mit einer anderen Erwartung, einem anderen Horizont. Und heute Abend möchte ich mit euch darüber nachdenken, was geschehen kann und geschehen soll, damit wir in Gottes Dimension reinkommen. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht aus der Bibel, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 19, die eigentlich so ein Stück weit diesen Videoclip wiedergibt, nur dass die nicht ganz so gut ausgegangen ist wie hier in diesem Videoclip. Und zwar die Geschichte von Lot. Und mit der möchte ich heute Abend mal einsteigen. Und es geht um die höhere Berufung, zu der Gott uns heute Abend ruft. Hier heißt es in Kapitel 19, Vers 15 bis 22. Bei Tagesanbruch drängten die Engel Lot, der in Sodom wohnte: Nimm deine Frau und deine beiden Töchter und geh los, damit du nicht umkommst, wenn das Gericht Gottes über die Stadt hereinbricht. Als Lot aber immer noch zögerte, nahmen die Engel ihn, seine Frau, seine Töchter bei der Hand und führten sie aus der Stadt hinaus, denn der Herr wollte sie verschonen. Außerhalb der Stadt ließen die Engel sie wieder los. Lauf um dein Leben, warnten die Engel ihn. Bleib nirgends stehen und schau dich nicht um. Flieh in die Berge, damit du nicht umkommst. Ach Herr, bitte nicht, bat Lot. Du warst so gnädig und hast mir das Leben gerettet, aber ich schaffe es nicht bis ins Gebirge, bevor das Unglück über die Stadt hereinbricht und mich in den Tod reißt. Hier, dieses Dorf da, ist nah genug, um dorthin fliehen zu können. Es ist doch nur klein. Ich will mich dort in Sicherheit bringen. Ist es nicht klein genug, damit ich in ihm mein Leben retten kann? Gut, antwortete der Engel, auch will ich dir diese Bitte erfüllen und dieses Dorf nicht zerstören. Aber bring dich schnell dort in Sicherheit, denn ich kann nichts tun, bevor du nicht dort bist. Darum wurde das Dorf Zoar genannt. Zoar heißt klein. Zoar heißt gering. Zoar heißt sehr bescheiden. Was für eine Story. Da ist jemand, der eine wirkliche übernatürliche Begegnung hat. Ich meine, wenn jemand zu uns kommen würde und wir würden spüren, das sind Engel Gottes, und das haben sie auch vorher auch bewiesen, die Geschichte ist ja noch viel größer und noch viel spannender. Lot nimmt die Engel quasi als Gäste in sein Haus auf und dann essen sie und trinken was und dann kommen die ganzen bösen Männer von Sodom und wollen diese beiden Gäste haben, um mit ihnen Schweinereien zu betreiben. Und Lot sagt, das kommt nicht in Frage, die gebe ich nicht raus. Und die Engel machen deutlich, dass sie wirklich von Gott gesandt sind. Alle werden mit Blindheit geschlagen, keiner kommt da rein und alle tappen im Dunkeln herum. Also es ist klar, das sind Männer Gottes. Und jetzt sagen die ihm, Lot, wir haben einen Plan für dich und dein Leben. Geh hoch in die Berge. Dahin wollen wir dich gerne retten. Und du musst dich beeilen, damit du es schaffst, denn das Gericht Gottes kommt über diese Stadt. Und das Erste, was ich euch heute Abend sagen möchte, ist, diese Geschichte zeigt uns, dass Gott nicht nur in unser Leben reinkommen möchte, um uns irgendwie zu retten. Diese Geschichte zeigt uns ja, dass Lot am Ende nicht in Bergen landet, sondern irgendwo in einem kleinen Dorf in der Niederung. War auch nicht viel besser als Sodom. Die waren auch nicht besser, die Leute dort. War genauso in der Ebene, ganz da tief da unten. Tiefste Stelle der Welt ist heute das Tote Meer. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Der tiefste Punkt. Und genau da lebte der Lot. Und jetzt wollte er von einem Dorf ins andere. Aber er wollte sein Level nicht erhöhen. Er wollte nicht nach oben. Er wollte sich nicht verändern. Er wollte nicht in eine andere Dimension hinein. Er wollte nur irgendwie gerettet werden. Und die erste Botschaft heute Abend ist, Gott will dich nicht nur irgendwie retten, sondern wenn er dich rettet, hat er eine Berufung in eine andere Dimension. Amen. Könnt ihr Amen sagen? Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Es geht nicht nur darum, irgendwie von Gott rausgerettet zu werden, dass es irgendwie noch weitergeht mit meinem Leben, sondern Gott will uns auf die Berge hineinrufen. Und die Berge, das muss ich kurz erklären, haben immer eine symbolische Bedeutung in der Bibel. Wer sich mit den biblischen Texten auskennt, der wird wissen, auf den Bergen sind die entscheidenden Dinge geschehen. Auf dem Berg Horeb ist das Alte Testament eingesetzt worden, beziehungsweise die 10 Tafeln oder die 10 Gebote, die beiden Tafeln wurden dort von Gott mit eigener Hand in die Tafeln reingeschrieben und Mose brachte sie von dort runter, der Begegnungsort Gottes. Wir denken an Elia, der auf dem Berg Karmel ist, über dem Mittelmeer, ein ganz hoher Punkt, um dort die Entscheidungsschlacht zu schlagen zwischen den Baalspriestern und dem wahren Glauben an Gott. Das war auf dem Berg Karmel. Wir denken natürlich auch an Jesus. Wo hat er das Grundgesetz des Neuen Testamentes verkündigt? Auf einem Berg, die Bergpredigt. Wo ist er seinen Jüngern erschienen und verklärt worden und hat Mose gesehen und Elia? Auf dem Berg Tabor, Verklärungsberg. Wohin wird Jesus kommen, wenn er auf diese Erde zurückkommt? Auf den Ölberg. Und wir können noch viele weitere Geschichten finden, wo die Berge immer ein Symbol dafür sind, dass außergewöhnliche Dinge in der Gegenwart Gottes geschehen. Und auf den Bergen da oben, wohin Lot gerufen wird, da lebt ja ein Verwandter von ihm. Das war der Abraham. Und Abraham wurde Fürst Gottes genannt. Ein Heiliger. Einer, der von allen Menschen respektiert wurde, der ein Freund Gottes genannt wurde. Das ist der erste Mensch in der Bibel, der Freund Gottes genannt wird. Es gab dann eigentlich nur noch einen, der auch Freund Gottes genannt wird, das war Mose. Die beiden im Alten Testament, die Freunde Gottes waren. Abraham war der Erste. Also ein Mann, der lebte nicht nur zufällig da auf den Bergen, sondern er lebte auch tatsächlich geistlich gesehen in der Gegenwart Gottes. Wenn man das Bild nicht also sieht, ist Lot dazu berufen, in die Berge hinaufzukommen, in die Gegenwart Gottes, in eine höhere Berufung, eine höhere Dimension. Das möchte ich kurz auslegen. Was bedeutet das? Das Erste ist die Beziehung zu Gott. Und das Zweite sind die Möglichkeiten, die sich uns dadurch bieten. Und das Dritte, das werde ich dann auch noch erklären, ist, wie kommen wir denn dahin, um diese höhere Dimension auch zu erreichen. Das Erste, also wenn Gott uns auf die Berge ruft, dann ruft er uns in seine Gegenwart. Dann ruft er uns eine Beziehung zu ihm, die größer ist und tiefer ist und stärker ist als jemals zuvor. Okay? Wir sind schon Christen, wir sind schon gläubig, wenn wir in Zoar sind. Irgendwie gerettet, sind wir auch dabei. Aber es ist nicht Gottes Weg und Gottes letztes Ziel in unserem Leben. Er möchte uns wirklich nach oben ziehen. Was heißt das denn ganz konkret? Jetzt die Tage habe ich eine Geschichte im Alten Testament gelesen, die hat mich irgendwie wirklich gepackt. Ihr kennt ja die Geschichte von König Saul im Alten Testament, der erste König von Israel. Wie wurde der zum König? Saul hatte seine Esel verloren. Die waren ihm weggelaufen und er ist jetzt unterwegs mit einem Knecht und sucht überall die Esel. Und auf dem Weg begegnet er plötzlich dem Samuel, der dort in einer Stadt gewesen ist. Und dann hat er sich überlegt, der Samuel, der weiß doch bestimmt, wo meine Esel sind. Der ist doch schließlich ein Prophet, ein Mann Gottes. Und wenn man ihm so einen 50er rüberreicht, dann wird er mir bestimmt sagen, findest du die Esel dort oder dort. Ne? So hat man damals die Propheten versucht, dann auch für seine privaten Zwecke zu gebrauchen. Er geht also in die Stadt, sagt dem Samuel, mein Esel sind weg, könntest du mir nicht helfen? Und Samuel sagt, den Esel, vergiss mal die Esel, das ist ganz egal, das ist gar nicht so spannend. Ich habe eine Botschaft für dich, du sollst König werden. Er suchte die Esel und fand ein Königreich. Und genauso geht es dir auch. Wenn du Gott suchst, dann geht es überhaupt nicht um die Esel. Gott geht es um viel mehr. Da geht es um eine Beziehung zu ihm. Ihm geht es darum, dass du in deine Bestimmung reinkommst. Er suchte die Esel und fand ein Königreich. Und dann sagt Samuel zu ihm, wenn du jetzt nach Hause gehst, damit du meinen Worten auch glaubst, wird Folgendes passieren. Du gehst auf dem Weg und während du unterwegs bist, werden dir Propheten begegnen. Die laufen den Berg darunter und sind gerade so dabei, eine Lobpreissession zu machen. Und wenn du diesen Leuten begegnest, dann wird dich der Geist Gottes packen und du wirst plötzlich anfangen, prophetisch zu reden und dein Herz wird verwandelt werden. Genau so war es. Der läuft den Weg entlang, die Propheten kommen, er fängt an zu zittern, vielleicht fängt er an zu lachen, keine Ahnung, was passiert. Jedenfalls, er ist von diesem Tag an ein anderer Mensch und Gott verwandelte sein Herz, heißt es da. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes auf. Er war ein anderer Mensch. Stark, was er dann erlebt. Er war ja auch eine Zeit lang ein richtig guter König, bis er so ein paar Fehler gemacht hat und dann auch seine Berufung verspielte. Wie schade. Wir können unsere Berufung verspielen. Das kann passieren. Aber Gott sei Dank, wir leben ja jetzt im Neuen Testament. Ist das gut? Im Neuen Testament. Sodass selbst das, was wir verspielt haben, Gott uns zurückgeben kann. Das ist eine wunderbare Botschaft. Im Alten Testament war das noch nicht so einfach. Aber heute ist es Gott sei Dank so, dass Gott uns in jeder Situation, in jeder Lage zurückholen kann. In unsere Bestimmung hinein. Dann verliert er den Geist Gottes. Ein böser Geist kommt über ihn. Und der Geist hat ihn getrieben, böse Sachen zu machen. Und so schickt er einen Diener zu Samuel und seinen Propheten, seinen Schülern, um David zu holen, der sich bei dem Samuel versteckt hatte. Und er wollte ihn töten, er wollte ihn umbringen, weil er neidisch war auf ihn. Er schickt also eine ganze Horde von Soldaten dahin, die gehen dorthin zu den Propheten, wo Samuel mit den anderen am Beten ist. Und der Geist Gottes kommt über sie und die kommen nicht mehr zurück. Saul denkt sich, Mensch, die haben wohl wahrscheinlich Urlaub gemacht oder irgendwie war es ihnen zu heiß. Ich schicke die nächste Runde. Er schickt wieder Boten. Genau das Gleiche. Sie kommen dort rein in diese Gegenwart der Propheten, kommen in Verzückung, fangen an den Herrn zu preisen und bleiben dort liegen. Die dritte Runde kommt. Wieder Boten werden ausgesandt. Die kommen auch nicht zurück. Und dann macht sich Saul selber, der einen bösen Geist hatte, selber auf die Beine und reitet dort zu Samuel hin und auf dem Weg, noch vor der Stadt, wo der Samuel wohnte, kommt der Geist Gottes über ihn. Er ist noch gar nicht angekommen. Es ist quasi so, als wenn eine Welle der Gegenwart Gottes von diesem Ort ausgeht und so in einem Umkreis von 5 oder 10 Kilometern jeden packte, der dorthin ging. Kannst du das vorstellen? Selbst einen Mann, der ein Mörder gewesen ist, der böse Gedanken hatte, der irgendwie schräg drauf war, der wird dermaßen gepackt von der Gegenwart Gottes, dass er verwandelt wird, dass er anfängt, in anderen Dimensionen zu leben. Er reitet bis zum Schluss dorthin und dort fängt er an, sich auszuziehen und so. Diese Geschichten lassen wir jetzt mal weg. Jedenfalls, er wird von Gott so gepackt, dass das Böse, das Depressive, das, ja, was ihn kaputt macht, das wird überwunden durch die Gegenwart Gottes. Hast du mal darüber nachgedacht, wie großartig das wäre, wenn in deinem Leben die Gegenwart Gottes so manifest wäre, dass wenn du in dein Büro reinkommst, die Leute tatsächlich auf ihre Knie fallen oder vom Stuhl fallen oder sonst irgendwas sagen, Mann, was ist los mit dir? Da geht sowas aus von dir. Wie wäre das? Wäre das nicht großartig? Wie wäre das, wenn unsere Gemeinden solche Orte wären, wenn die Leute draußen an der Straße vorbeilaufen, die würden gepackt werden und sagen, was ist hier los? Plötzlich mein Herz, ich bin so eine Sehnsucht nach Gott, eine Sehnsucht nach einem anderen Leben, ich will das haben und die kommen hier rein und das Haus ist voll. Ich erzähle keine Storys, das hat alles schon gegeben. In der Pfingsterweckung, in der Azusa Street Erweckung, da gab es tatsächlich solche Gottesdienste, wo Leute da gesessen sind, sind draußen vorbeigegangen und nicht nur einer, nicht nur zwei, die kamen scharenweise rein und das Haus Gottes war voll. Wie wäre das, wenn Gott uns eine solche Dimension schenken würde? Komm auf die Berge, nicht Zoa, nicht so ein bisschen, nicht nur so gering. Nein, ich habe eine höhere Berufung für dich, dieses Leben aus Gott. Im Buch der Richter finden wir eine besondere Person, die ich sehr liebe. Das ist der Gideon, Richter Kapitel 6. Dieser Mann lebt in einer Zeit, als Israel von Feinden umzingelt gewesen ist und ausgeraubt wurde, erpresst wurde. Die haben gar nicht viel für sich selber behalten dürfen. Die haben sich so gefühlt wie die Griechen heute. Ne? Die anderen rauben sie aus. Denen ging es wirklich schlecht. Der Gideon war also dort, hat sich versteckt, um dort das Korn sozusagen auszuschlagen und ist dort in eine Keltergrube reingegangen, damit ihn keiner sieht. Und in dieser Grube ist er, als oben plötzlich ein Engel reinschaut und sagt, Gideon, du Held Gottes, der Herr ist mit dir. Und er schaut hoch, denkt sich, der hat einen Knall. Ich ein Held, ich bin ein Feigling, ich verstecke mich hier unten, damit mich keiner sieht und der ruft mir zu, hey, großer Held Gottes, komm doch mal hoch. Er sagt, du hast wohl einen Knall. Nicht ganz so schlimm hat er es gesagt, aber er hat gesagt, was heißt denn das? Ich ein Held, schau doch mal, wie es uns geht, wir müssen uns verstecken. Wo sind die großen Wunder Gottes? Und den unsere Väter uns erzählt haben, funktioniert doch nichts. Und der Engel überzeugt ihn dann, dass er tatsächlich ein Berufener ist, dass er da unten nichts verloren hat, nicht klein, nicht bescheiden, sondern du sollst ein König sein, du sollst ein Herr, ein Heerführer sein, du sollst ein Mann sein, der das Volk Gottes in seine Freiheit führt. Und dann passieren einige Dinge, die ich nicht alle jetzt erzählen kann, aber eine Sache hat mich wirklich gepackt. In Richter Kapitel 6, Vers 34, da heißt es, dass der Geist Gottes über Gideon kam. Und er hat dann nachher mit 300 Leuten ein Heer von 100.000 in die Flucht geschlagen. Wahnsinn. Aber dieser Begriff, der im Deutschen so ausgedrückt wird, der Geist Gottes kam über ihn, er heißt im Hebräischen, eigentlich wörtlich übersetzt, und Gott bekleidete sich mit Gideon. Und Gott bekleidete sich mit Gideon. Was bedeutet denn das? Wir denken immer, wir ziehen Christus an. Ne? Aber jetzt zieht Gott uns an. Wie gut ist das denn? Das musst du dir ungefähr so vorstellen, dass Gott, du hast einen Handschuh, ja? Der Handschuh bist du. Und Gott kommt in diesen Handschuh, schlüpft dort rein und umkleidet quasi seine Hand mit dir. Und kann dann deine Werke tun. Es ist immer noch du. Manchmal beten wir ja, Herr, immer weniger von mir. Ich bin gar nicht viel wert. Immer mehr von dir, oh Gott. Das will Gott gar nicht. Er will dich genauso, wie du bist, in deiner Einzigartigkeit. Er will nicht, dass du anders wirst, dass du ein anderer Mensch wirst, irgendwie eine Kopie von jemand anderem. Er will, dass du so bist, wie du bist, aber er will in dich reinkommen. Er will dich quasi mit dir umkleiden und dann deine Werke tun. Und dann passierten großartige Dinge. Gott will sich mit dir kleiden. Das ist eine Dimension der Gegenwart in der Nähe Gottes, die ich mir wünsche. Das ist was völlig anderes. Es ist quasi so ähnlich, als wenn jemand ein Auto kauft, was vorher einem 90-jährigen Opa gehört hat. Gibt da solche Leute, ne, die schon alt sind und nachher müssen ihren Führerschein abgeben. Dann haben die da in der Garage so ein Porsche 911 stehen. Ne? Baujahr 1970. Immer schön in der Garage, immer schön gepflegt. 380 PS, 8 Zylinder. Ne? Und der Opa ist da vielleicht einmal im Jahr mitgefahren, so 80 über die Landstraße, weil es schneller ging nicht mehr. Und jetzt ist der Opa im Altersheim, das Auto wird abgegeben und Graziano bekommt die Kiste. Und er setzt sich da rein und denkt sich, was? 8 Zylinder, 380 PS und der Kerl ist 80 damit gefahren, lass mich mal. Ja? Und er fährt auf die Autobahn, auf die A5 und raus mit 320 durch die Gegend. So ähnlich ist es, wenn Gott bei uns ans Steuer kommt, wenn er quasi in uns reinschlüpft, wenn er sich mit uns umkleidet, dann holt er alles aus uns raus, was drin ist. Das ist gut. Und das wünsche ich mir, so eine Beziehung. Komm in die Berge. Komm in die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr von der Konferenz in Nürnberg gehört habt. Vielleicht waren sogar einige da von euch. War jemand in Nürnberg jetzt die Tage? Du warst da? Ich habe alles auf Livestream gesehen mit Febe zusammen. Wir konnten nicht hin, aber wir waren wirklich stundenlang vor diesem Livestream, haben so viele gute Sachen gesehen, die uns sehr bewegt haben. Eine Geschichte hat mich total begeistert. Von der Heidi Baker. Heidi Baker ist eine Missionarin in Mosambik, in einem sehr, sehr armen Land Afrikas. Und sie erzählte von einer Begebenheit, die sie dort in Afrika erlebte. Die sitzt ist auf der Straße, macht viel Arbeit mit Straßenkindern, die keine Eltern haben, kein Elternhaus haben. Und die traf da auf der Straße einen Jungen, der von einem Polizisten angeschossen gewesen ist. Der Arm hat wehgetan, es hat geblutet und er sitzt dort, hat keine Versorgung, nichts. Und die setzt sich neben ihn, nimmt ihn in den Arm, tröstet ihn und sagt, Mensch, wir schaffen das schon. Du kannst mit zu mir nach Hause kommen. Wir pflegen dich wieder gesund. Und dann die nimmt ihn so in den Arm, liebkost ihn. Und dann sitzen sie so eine Weile lang dort. Und plötzlich merkt sie im Augenwinkel, dass so ein Mädchen vorbeikommt. Und aber vor ihm stehen bleibt und sie anschaut. Dieses Mädchen hatte nur noch ein Bein. Das andere Bein war weg. Und die war todtraurig. Die Heidi sagt, ich habe noch nie so einen traurigen Menschen gesehen wie dieses Mädchen. So, ach, vielleicht so 10 Jahre. Und als sie das dann sieht, wie das Mädchen da steht, sagt sie, Mensch, komm doch auch her, setz dich neben mich, ich umarme auch dich. Ja, die merkt es schon, die braucht Liebe, die möchte auch mal Zuwendung haben. Und nimmt sie also auch in den Arm und sagt zu ihr, was ist los mit dir, erzähl mir deine Geschichte. Und fängt das Mädchen an zu erzählen, ich habe mein Bein verloren, als unsere Hütte abgebrannt ist. Das Bein ist komplett verbrannt worden, es musste amputiert werden, es war weg. Und seitdem bin ich ein Krüppel. Und meine Oma hat zu meinen Brüdern gesagt, guckt euch mal dieses Mädchen an, die ist ein Krüppel, die ist nichts mehr wert, die brauchen wir nicht mehr, wir haben eh nicht genug zu essen, geht raus und bringt sie um. Und das haben ihre Brüder auch tatsächlich gemacht, die haben sie rausgeschleift und haben sie gesteinigt. So lange Steine auf das Mädchen geworfen, bis sie nicht mehr aufstehen konnte und die dachten, die ist tot. Und sie war nicht tot. Die Brüder sind nach Hause gegangen und ließen das Mädchen dort liegen. Und irgendjemand hat das Mädchen gefunden, hat sie ins Krankenhaus gebracht. Und dann war sie 9 Monate im Krankenhaus. Und irgendwann ist sie da abgehauen. Und dann war sie mit 10 Jahren alleine auf der Straße. Nach Hause gehen kann sie nicht. Was soll sie machen? Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie sich selbst verkauft. Mit 10 Jahren, um irgendwie was zu essen zu kriegen. Wie schrecklich. Und so steht sie jetzt also da und sieht die Heidi mit diesem Jungen. Und denkt sich, oh Mann, wenn ich doch auch jemand hätte, der mich so lieb hat. Und die Heidi hat sie mit nach Hause genommen. In ihr Waisenheim hat sie aufgenommen. Hat ihr ganz viel von der Liebe Gottes erzählt. Und das Mädchen blühte auf. Immer mehr, immer mehr. Immer mehr hat sie von der Liebe Gottes in sich aufgenommen. Hat das geglaubt, hat das verstanden, hat das aufgesogen in sich. Bis sie so voll war von der Liebe Gottes, dass sie zu Heidi gegangen ist und gesagt hat, Heidi, ich gehe jetzt nach Hause. Zu meiner Großmutter und zu meinen Brüdern. Die Heidi, bist du bescheuert? Das ist die verrückteste Familie in der ganzen Stadt. Die haben dich umbringen wollen. Da willst du hingehen? Und dann sagt das Mädchen zu ihr, aber Heidi, das hast du mich doch gelehrt. Liebet eure Feinde. Und ich liebe meine Brüder. Ich liebe meine Großmutter. Ich bin voll mit der Liebe Gottes. Ich gehe jetzt nach Hause. Hat sie auch gemacht. Die geht also nach Hause und geht zu ihren Brüdern. Den ersten Bruder, den sie trifft, umarmt sie, ist ganz lieb zu ihm, sagt, du, ich habe dich so lieb, es ist alles gut. Und er kann es kaum glauben. Der ist so gepackt von dieser Liebe, die er zu ihm kommt, dass er augenblicklich sein Leben Jesus Christus gibt. Die geht zum zweiten Bruder. Der zweite Bruder schaut sie an und spuckt sie ins Gesicht. Jetzt bleibt sie also ein paar Tage dort und immer wieder diese Liebe von diesem Mädchen. Immer wieder diese Liebe. Und nach ein paar Tagen kann der andere Bruder auch nicht mehr und gibt sein Leben auch Jesus. Bittet um Vergebung, geht zu Gott, geht auf die Knie, bringt sein Leben in Ordnung vor Gott. Einfach nur durch die Liebe Gottes, die ausgestrahlt wird. Jetzt hat das Mädchen sogar geheiratet und das Bein ist irgendwie durch eine Prothese ersetzt worden und die beiden Brüder saßen in der ersten Reihe. Was für ein Wunder Gottes. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? Dieses Mädchen hat etwas erlebt, wonach ich mich auch sehne. So gefüllt worden von der Liebe Gottes, dass sie selbst die Leute lieben konnte, die sie umbringen wollten. Und diese Menschen, die sie umbringen wollten, hat sie durch ihre Liebe bezwungen. Wie wäre das, wenn wir durch unsere Liebe, die Christus in uns reinlegt, böse Menschen oder Menschen, die uns übel gesonnen sind, überwinden? Überwinde das Böse mit dem Guten, sagt Paulus. Römer 12, Vers 28. Sammle feurige Kohlen auf dem Haupt deines Feindes. Komm in die Berge, sagen die Engel. Komm in eine andere Dimension der Gegenwart Gottes. Hast du danach Sehnsucht? Möchtest du so verwandelt werden, dass du in der Gegenwart Gottes lebst, dass andere Menschen durch deine Ausstrahlung, weil Gott in dir drin ist, der Handschuh, verändert werden? Das ist das eine. Das zweite ist, komm in die Berge, bedeutet auch, komm in eine andere Dimension. Es ist so viel mehr möglich. Die Sachen in Nürnberg, wir haben ja gut hingehört. Und die vielen Leute, die dort gesprochen haben, sie alle haben irgendwie so den Eindruck wiedergegeben, es passiert irgendetwas Neues hier. Irgendwas passiert ja in Europa. Europa ist ja der vergessene Kontinent. Ne? Ganz wenig im Vergleich zu Südamerika, zu Afrika, zu Asien, Australien. Überall passiert etwas. In Europa ist relativ wenig los. Und trotzdem, es passiert so vieles an vielen Orten, hier in der Life Church, was Gott hier tut, in anderen Orten. Irgendwas bricht hier auf und ich glaube, es ist noch so viel mehr möglich. Ich will das mal an einem Beispiel zum Ausdruck bringen. Ich habe jetzt seit einem Jahr ein iPhone. Da merkt ihr schon, wie modern ich bin. Ne? Vorher, wo es ein Handy gab, da konnte ich gerade meine Telefonnummer eintippen. Ich bin mehr so ein Typ, der so mitschreibt und so. Ne? So Bücher liest und keine E-Books oder was. Ne? Ich bin nur mehr einer vom alten Schlag. Ja? Aber vor einem Jahr habe ich dann versucht, okay, ich wechsle mal die Seiten. Ich mache jetzt mal ein iPhone. Jetzt, Leute, einige von euch haben natürlich auch ein iPhone, iPhone 6, das neue jetzt so. Was kannst du damit alles machen, ja? Du kannst damit Videos drehen, du kannst damit iTunes Musik runterladen, dann auf deinen Computer rüberschicken, du kannst mit Bluetooth arbeiten, du kannst Bilder verschicken, du kannst alles Mögliche machen mit so einem iPhone. Du kannst es als Stoppuhr benutzen, du kannst es als normale Uhr benutzen, du kannst auch noch damit alles machen. Viel, ja. Sehr, sehr viel. Und jetzt stell dir mal vor, wenn so ein Blödmann wie ich sich ein iPhone kauft, nur um modern zu sein, und das Einzige, was er mit diesem Ding anstellt, ist zu telefonieren. Das ist doch irgendwie bescheuert, findet ihr nicht? Es ist so viel mehr drin in dem Ding. Da ist so viel Technik drin, du kannst damit wahnsinnige Sachen machen. Und dann bist du dabei und trippst nur gerade deine Nummer ein, von deiner Großmutter oder von deinem Papa oder von wem auch immer. Wie blöd ist das? Es ist so viel mehr möglich mit dem Ding. Und genauso ist auch mit dem Evangelium. Genauso ist auch mit deiner Berufung als Kind Gottes. Amen. Wir leben so auf dem niedrigen Level. Ja, wir leben so in Zoa, gering, bescheiden. Aber ich sagte, in dem Ding, da steckt viel mehr. Es kann viel mehr passieren. Es kann viel mehr Kraft Gottes freigesetzt werden. Ich liebe die Geschichte von Reinhard Bonnke. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Reinhard Bonnke und sein Missionswerk. Sie haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten 73 Millionen Entscheidungskarten gesammelt. 73 Millionen Menschen haben sich in seinen Veranstaltungen bekehrt. Sicherlich viele auch schon das zweite und das dritte Mal. Aber wenn es nur 20 Millionen wären, die eine erste Entscheidung getroffen haben, 20 Millionen Menschen durch ein einziges Missionswerk. Wisst ihr, wie das angefangen hat? Reinhard Bonnke ist als ganz normaler Missionar mit der Felber der Mission 1967 nach Südafrika ausgesandt worden. Kennt ihr die Story alle? Einige kennen sie nicht. Die ist begeisternd. Er ist dort in Lesotho, einem Homeland in Südafrika damals, und reist von einem Bergdorf zum anderen. Ziemlich hügelig, ziemlich steinig, ziemlich gebirgig. Und er braucht manchmal stundenlang, um irgendwo in ein Dorf zu kommen, und hat dann dort 5 Leute sitzen und machen mit ihnen eine Bibelarbeit. Als er das so 1 oder 2 Jahre gemacht hat, hat er sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich so weitermache, dann bin ich in 1000 Jahren noch nicht durch. So erreiche ich ja nie jemand. Oder so erreiche ich ja nie wirklich die Massen des Kontinents hier. Das hat ihn keine Ruhe mehr gelassen. Es steckt doch mehr im Evangelium. Es muss doch mehr möglich sein, als stundenlang herumzureisen, um ein armseliges Bergdorf zu erwischen, wo sich 5 Männer versammeln und ich ihnen Psalm 23 auslege. Es muss doch mehr möglich sein. Das hat ihn nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Und dann hat er einen Traum gehabt. Er träumt, wie er in Kapstadt steht, am Südende des afrikanischen Kontinents, und er sieht, wie der ganze afrikanische Kontinent blutrot wird. Und dann hört er plötzlich eine Stimme aus dem Himmel, die herunterruft, Africa shall be saved. Africa shall be saved. Und er hört das ein paar Mal und dann wacht er auf. Denkt sich, was war das denn? Nächsten Abend legt er sich wieder hin und träumt genau das Gleiche. Er steht am Südende des Kontinents. Der ganze Kontinent Afrika wird überströmt mit dem Blut Jesu. Und wieder diese Stimme aus dem Himmel. Afrika shall be saved. Denkt mal, was ist denn los mit mir? Die dritte Nacht, das Gleiche wieder. Er steht dort, er sieht, der ganze Kontinent wird von Blut Jesu gereinigt. Afrika shall be saved. Das ging 5 oder 6 Mal. Und irgendwann merkt er, das muss von Gott sein. Muss von Gott sein. Keine Einbildung. Er geht also mit diesem Traum zu seinen Kollegen von der Felberder Mission und erzählt ihm, stellt euch mal vor, was ich geträumt habe. Sollte das nicht ein Auftrag Gottes sein für uns? Und die sagen, wir sind ein bisschen überspannt, Reinhard. Ne? Wir sind einfache Missionare. Du. Wir sind keine Evangelisten. Wir bauen ja richtig strategisch und solide und nachhaltig Reich Gottes. Und dann hat er irgendwann gemerkt, das ist nicht meine Kragenweite. Das ist nicht mein Dienst. Ich habe einen anderen Dienst. Es ist auch gut, was er hier macht, aber ich bin für das einfach nicht geschaffen. Er hat an diesen Traum geglaubt und hat sich überlegt, wenn das von Gott ist und von Kapstadt geht's los, von Südafrika bis nach Kairo, soll ich mal langsam ins nächste Land aufbrechen. Hat er auch gemacht. Ist also mit dem Flugzeug nach Botswana geflogen, das ist das Nachbarland von Südafrika, im Norden gelegen, fliegt in die Hauptstadt und beginnt eine Tour durch die Gemeinden und besucht dort die verschiedenen Pastoren und erzählt ihnen, stellt euch mal vor, was ich geträumt habe. Afrika shall be saved. Ich habe hier das Stadion angemietet in der Hauptstadt und ich möchte euch gerne einladen, mit mir eine Crusade zu veranstalten. Eine richtig große Veranstaltung. Wir werden die ganze Stadt einladen. Seid ihr dabei? Ja, und die Pastoren. Reinhard Bonke. Wer ist denn das? Hast du schon mal was davon gehört? Felberder Mission? Kenne ich überhaupt nicht. Jetzt hat er das Ding da angemietet. Und keiner kommt. 100 Leute waren am ersten Abend dort. 100 Leute. Ich kann mich noch gut erinnern, vor über 20 Jahren gab es mal im Stadion beim HSV, ja, in Hamburg, auch so ein Typ, der hat wahrscheinlich die Geschichte vom Reinhard Bonke gehört, hat sich das gesamte Volksmarktstadion gemietet, hat alle möglichen Würstchenbuden eingeladen und, hat gesagt, stellt euch mal vor, hier kommen tausende von Leuten. Und nach dem dritten Tag war der Würstchenverkäufer total frustriert, weil nur 50 gekommen waren. Das ganze Stadion, peinlich, ne? Und so ähnlich ging es dann dem Reinhard auch. Das ganze Stadion, 100 Leute. Er predigt ganz bescheiden, ganz normal. Und während er so predigt, plötzlich springt eine Frau auf und sagt, ich kann wieder laufen, mein Bein war kaputt, ich kann wieder laufen. Er hat nichts gemacht, keine Hände aufgelegt, nicht für Heilung gebetet, ist einfach so passiert. Er predigt weiter, 5 Minuten später springt der Nächste auf und sagt, ich kann wieder hören, meine Ohren waren so taub, ich kann wieder hören, preis dem Herrn. Und am Ende des Gottesdienstes macht er einen Aufruf, ruft die 100 Leute nach vorne, wir wollen jetzt beten, dass der Heilige Geist kommt, aber er legt heim die Hände auf, steht einfach nach vorne und sagt, komm Heiliger Geist und tu dein Werk. Wusch, als wenn so ein Wind in das Stadion reinkommt, alle liegen plötzlich am Boden. Das war noch vor Benny hin und vor anderen Kollegen. Was ist denn da los? Der wusste gar nicht, was passiert. Ja, das hat sich dann rumgesprochen, was sich da tut. Innerhalb von ein paar Tagen war das Stadion gepackt voll. Und so ging die ganze Geschichte los. Weil irgendeiner den Mut hatte, etwas total Verrücktes zu tun, weil er den Eindruck bekommen hatte, es muss doch mehr möglich sein. Gott will doch mehr Menschen retten. Und das ist so wichtig, dass wir ein größeres Bild bekommen von dem, was Gott tun möchte, damit Gott auch seine Herrlichkeit ausgießen kann. Komme ich auch zum letzten Punkt. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Die Zeit läuft, ja. Und die Frage wird euch bewegen, warum ist Lot eigentlich nicht auf die Berge gegangen? Was für eine Chance, in die Gegenwart Gottes berufen zu werden. So ein Mann zu werden wie Abraham. Was für eine Chance, viel mehr für Gott zu bewirken als jemals zuvor. Und er sagt, nein. Das ist mir zu anstrengend. Das schaffe ich nicht. Ich sehe 3 Punkte, die ihn gehindert haben und gleichzeitig 3 Punkte, die uns befähigen würden, in diese Dimension reinzukommen. Das Erste, was er sagt, das sagt er eigentlich nicht, das können wir aus der Geschichte heraus schließen, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Was wollt ihr eigentlich hier? Habt ihr dazu vorhin gemerkt, dass die Engel die ganze Familie an der Hand nehmen muss und aus der Stadt quasi rauszerren muss, von wegen Gentleman, ne? Die werden rausgeschleift aus dem Haus. Die wollen überhaupt nicht weg. Die Schwiegersöhne haben auch nicht mitgemacht. Ne? Die waren ja dann verlobt, die Töchter vom Lot. Die wollten erst schon überhaupt nicht mit. Obwohl er diese Nacht erlebt hat, mit den Leuten vor der Haustüre. Als die Engel sagen, komm, rette dich, denkt er sich, ich weiß nicht, soll ich wirklich? Die Engel sagen, komm, eile, es geht um dein Leben. Pack ihn an der Hand und zerren ihn raus. Wir merken also, der Lot, der wollte gar nicht richtig. Der wollte eigentlich lieber da lohnen bleiben. Der wollte eigentlich in der Ebene bleiben, in dem gemütlichen, schönen Leben, was er immer gehabt hat. Warum solche Abenteuer auf meine alten Tage? Mir geht's gut, ich brauche nicht mehr. Ich brauche keine Berge. Ich bin froh, wenn ich irgendwie dabei bin. Das ist das Erste, was wir brauchen. Wir brauchen ein brennendes Verlangen danach, dass in unserem Leben etwas anders wird. Gott zwingt uns nicht zu den Bergen. Er holt uns mit viel Macht und Gewalt und Kraft, Gott sei Dank, aus Sodom raus, dass wir gerettet werden. Aber eben nur irgendwie. Zoa reicht für jeden. Aber das ist nicht Gottes Weg. Wenn wir auf die Berge wollen, in die andere Dimension, braucht es mehr als nur, wenn es denn sein muss. Es braucht ein Verlangen. Es braucht ein Schreien. Gott, ich will etwas anderes. Ich will aus meiner Situation rauskommen. Wisst ihr, warum viele Ehen einfach nicht aus der Krise rauskommen? Nicht, dass sie sich so weiter streiten wollen. Das sage ich ja gar nicht. Aber man müsste etwas Ungewöhnliches tun vielleicht. Kommen wir gleich noch drauf. Wirklich rauszuwollen. Warum stagnieren so viele Gemeinden und bleiben irgendwo bei 150 Mitgliedern hängen? Warum? Braucht diesen Schrei, wie wir beim Reinhard Bonke das vorhin gesehen haben. Es muss doch mehr geben. Das ist das Erste. Ein Verlangen nach einer anderen Möglichkeit. Das ist das Erste. Und wisst ihr, eins möchte ich euch vorlesen, auch wenn die Zeit schon knapp geworden ist, aber das ist ein ganz, ganz starker Satz, der mir gut gefällt, von Dietrich Bonhoeffer. Wie das denn ist, auch mit dem Glauben und mit dem Erleben von Gottes großen Dingen. Er schreibt Folgendes zu diesem Gedanken, und jetzt kann ich endlich meine Brille mal einsetzen hier. Jetzt schreibt er Folgendes in seinem Buch Nachfolge. Wer mit seinem Unglauben seinen tatsächlichen Ungehorsam gegen den Ruf von Jesus entschuldigt, zudem sagt Jesus, sei erst gehorsam, tue erst das äußere Werk, lass, was dich bindet, gib auf, was dich vom Willen Gottes scheidet. Sage nicht, ich habe den Glauben dazu nicht. Du hast ihn so lange nicht, als du in Ungehorsam bleibst. Erst muss der Schritt des Gehorsams getan werden, ehe geglaubt werden kann. Der Ungehorsame kann nicht glauben. Starker Satz. Erst braucht es die Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen und den Willen, okay, ich bin bereit, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Und dann kannst du glauben, nicht umgekehrt. Wir warten ja manchmal so, ja, ich würde ja, hätte ich den Glauben, aber ich habe ja keinen Glauben, also kann ich nicht. Umgekehrt, tu erstmal das, was Gott gesagt hat und dann kommt der Glaube. Schwierig, ne? Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist Angst. Das Erste war, eigentlich hat er gar keinen richtigen Bock. Er will nicht so richtig. Er ist eigentlich ungehorsam. Zweites, er hat Angst. Es könnte mich das Unheil ereilen, wenn ich da rumkraxeln bin. Ich bin kein guter Kletterer. Ich könnte ausrutschen. Er macht sich alle möglichen Vorstellungen, was alles schiefgehen kann. Es ist einfach die pure Angst. Nun, ich weiß nicht, wie es euch mit der Angst geht. Angst lähmt, oder? Angst macht uns unbeweglich. Du bist total steif. Und was du eigentlich sonst ganz locker hinkriegst, kriegst du auf einmal überhaupt nicht mehr hin. Irgendwie verkrampft sich alles. Als ich noch in der Grundschule gewesen bin, habe ich mal ein dramatisches Erlebnis gehabt. Da sind wir im Siebengebirge unterwegs gewesen und sind bei einem Steinbruch gewesen, der einen ganz tiefen Krater hatte. So ähnlich wie im Vesuv damals, ne? Als wir mit der Bibelschulklasse da in den Vesuv reingeklettert sind. Kannst du dich noch erinnern? Ja, aber Bruder Krüger war dann ziemlich kräftig drauf später, ne? Und so ähnlich war es damals auch in der Grundschule. Achtjährige Jungs klettern einfach darunter in den Steilbruch rein und zwei von ihnen bleiben da unten hängen, kommen nicht wieder raus. Und ich sehe die beiden dort und die Lehrerin da oben, die winkt, kommt sofort zurück. Und ich merke, die beiden Jungs, die schaffen es nicht. Und ich, frecher Bengel, gehe einfach darunter und gehe zu den beiden, die standen da so da und sahen quasi den Abgrund neben sich. Der Weg war schmal und man konnte dann kaum richtig zurückgehen. Und ich gehe zu denen hin, nehme die beiden an die Hände und führe sie da raus. Als ich oben angekommen war, dachte ich, jetzt kriege ich immer dickes Lob. Ich habe eine dicke Backpfeife gekriegt, aber eine richtig kräftige. Der Lehrer, der dachte, ich hätte die Jungs da runtergeführt. Dabei hatte ich sie rausgeführt. Ich war ein Held. Aber ein Verkannter, bis heute. Ja. Aber die beiden, die sind mir nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Die hätten genauso da langlaufen können wie ich. Hätten sie nur Mut gehabt. Aber die Angst hat sie gelähmt. Angst lähmt uns. Und wisst ihr, ich habe mal von Gideon was erzählt, oder? Und die Geschichte müsst ihr euch wirklich mal durchlesen. Kapitel 6, Richterbrief. Wisst ihr, was Gott zu dem Gideon sagt? Er sagt ihm dann, dass er ein Held sein wird. Er sagt ihm, dass er die Israeliten retten wird und dass Gott ihm die Vollmacht gibt und so weiter. Und dann sagt er Folgendes. Wenn du Angst hast, ne, du wirst das Heer schlagen mit deinen Leuten, überhaupt kein Problem. Aber wenn du Angst hast, dann geh doch in das Lager der Feinde rein. Klingt gut, oder? Wenn du Angst hast vor dem Feind, dann geh doch einfach in ihr Lager rein. Das macht er dann auch und schleicht sich nachts an, wie bei Karl May, bei Winnetou, schleicht sich an mit noch zwei anderen, glaube ich, und dann hört er, wie da zwei Knechte von den Midianitern sitzen und der eine erzählt dem anderen seinen Traum. Und sagt, stell dir mal vor, was passiert ist. In meinem Traum, der Gideon, der Typ mit seinen Leuten, die kamen über uns, die haben uns alle platt gemacht. Als das der Gideon hört, als Lauscher, denkt er sich, jetzt weiß ich, warum ich da reingehen musste in die Höhle des Löwen. Jetzt weiß ich, dass Gott mit mir ist. Die schlottern vor Angst. Ist dann zurückgekrochen und am nächsten Tag hat er den Sieg davon getragen. Aber die Botschaft ist so gut. Wenn du Angst hast, dann geh doch einfach rein, da wo die Angst ist. Das finde ich stark, ja. Wo die Angst ist, ist der Weg. Das sagt man auch in der Psychologie. Wenn du die Angst vor Spinnen überwinden möchtest, nimm eine Spinne in die Hand. Wenn du die Angst vom Fahrstuhl fahren überwinden möchtest, fahr Fahrstuhl. Nicht gleich 10 Stockwerke, aber ein Stockwerk. Und du wirst merken, es passiert nichts. Komm aus der Lähmung raus. Wo die Angst ist, ist der Weg. Wenn Gott es sagt, wird es auch gelingen. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist der Glaube. In Vers 10, Vers 19 heißt es, ich kann nicht, sagt er. Ich kann doch nicht. Ich kann überhaupt nicht klettern. Ich bin schon viel zu alt. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht. Erstens, ich will nicht. Zweitens, ich werde es nicht schaffen. Ich habe Angst. Und drittens, ich kann es auch nicht. Mit anderen Worten, ich glaube es nicht. Was ist eigentlich Glaube? Worin besteht Glaube? Vertrauen. Definitiv. Glaube ist auch Vorstellungsvermögen. Wie groß kann ich denken? Wie viel kann ich wirklich erwarten? Das ist das Entscheidende. Was kann ich mir vorstellen? Glaube hat immer was mit meiner Vorstellungskraft zu tun und genau darum geht es. Es ist so eine traurige Geschichte, dass viele in der Gemeinde sich nichts mehr zutrauen. Weil sie keine große Vision mehr haben, weil sie sich auch nicht viel vorstellen können. In einer christlichen Zeitschrift, im Aufatmen, stand einmal vor einiger Zeit, das Einzige, was Männer heute noch in den Gemeinden bewegen, sind die Bierbänke beim Gemeindefest. Das Einzige, was Männer heute noch in der Gemeinde bewegen, sind die Bierbänke beim Gemeindefest. Das war quasi so eine Stellungnahme zur Situation des Mannes in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft. Als Mann bist du immer der Loser. Ne? Ja, wenn du dich auf eine gute Stelle bewerben möchtest, auf eine öffentlich ausgeschriebene Stelle, an der Uni oder irgendwo anders, entweder bist du eine Frau oder bist behindert. Als Mann hast du kaum eine Chance. Ne? Aber das nur so nebenbei. In der Gemeinde haben viele Männer so ihre Position nicht richtig eingenommen. Die können sich gar nicht vorstellen, dass Gott mit ihnen was Großartiges vorhat. Sie haben gar keinen Glauben für sich selbst. Und das ist das Nächste, was wir brauchen. Wir brauchen die Bereitschaft, uns auf was Neues einzulassen. Wir müssen die Bereitschaft haben und die Erwartung haben, dass Gott mit meinem Leben noch etwas anfangen kann. Die besten Zeiten liegen noch vor dir, sage ich dir. Aber du musst es dir auch vorstellen können. Du musst auch glauben können, dass Gott das tun möchte. Das ist so wichtig. Wenn ich diesen Satz in Bayreuth gesagt habe, die besten Zeiten liegen noch vor dir, wisst ihr, wer am lautesten gerufen hat? Ja, preis dem Herrn! Das war meine Seniorenleiterin. Mit 90 Jahren, ja? Die besten Zeiten liegen noch vor dir. Halleluja! Ja. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, nichts mit meiner momentanen Situation. Es hat was mit Glauben und Vorstellungskraft zu tun. Und ich sage mal, diese alte Frau, sie hat wirklich die besten Zeiten im Augenblick. Sie hat ein Buch geschrieben über ihre Erlebnisse in den vielen Jahren und Jahrzehnten ihres Glaubens. Hat sie gedruckt, hat sie drucken lassen und verteilt das jetzt überall. Jetzt im Augenblick hat sie mehr Wirkung als jemals zuvor. Ist das gut?
Wenn du nur ein bisschen darauf dich einlassen könntest, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht kann jemand kommen von dem Musikteam und ich möchte euch gerne einladen jetzt zu einer Gebetszeit, zu einer Response-Time, wo wir einfach diese Botschaft von Gott an uns ranlassen und persönlich darauf eine Antwort finden. Fassen wir nochmal zusammen, worum geht es? Es geht darum, dass Gott uns nicht nur irgendwie retten möchte, sondern er will uns eine andere Dimension hineinretten. Das Erste, was das bedeutet, ist ein anderer Tiefgang deiner Beziehung mit Christus. Das hat Gott für dich vorgesehen. Eine andere Ausstrahlungskraft. Gott will in dich reinschlüpfen. Er will dich quasi anziehen. Dazu bist du eingeladen. Das Zweite ist deine Vorstellungskraft, der Glaube, was alles geschehen kann. Es ist viel mehr möglich, wenn wir nur genügend Hunger haben und wenn wir desperate sind, ja, nach Gottes Wirken, dann kann so viel mehr passieren. Es ist wichtig, dass wir gehorsam sind, dass wir es auch wollen, dass wir auch die Mühe nehmen, damit verbunden sind, nicht einfach uns abschrecken, sondern dass wir bereit sind. Lasst uns gemeinsam aufstehen und zu Gott kommen. Danke, Herr. Danke, Herr. Komm, lass uns mal unsere Hände erheben zu Gott. Halleluja. Lass uns unsere Hände erheben und uns ausstrecken zu dem, der uns berufen hat, nicht nur irgendwie nach Zoar, nicht nur gering, klein, bescheiden, unbeachtet, sondern er will uns auf die Höhen hinaufführen. Danke, Herr. Wir wollen heute Abend dir Ehre geben und Anbetung geben, dass unser Leben nicht einfach nur in der Ecke, nicht irgendwo im Winkel, Herr, dieser Welt stattfinden soll, sondern du willst uns erheben, erhöhen. Du hast uns berufen zu einem Volk von Königen und Priestern. Danke, Herr, dass wir mit Christus herrschen dürfen, dass wir mit Christus hineingesetzt sind in himmlische Welten, Herr. Das ist so viel mehr, oh Gott. Wir strecken uns heute Abend aus nach der Gegenwart deiner Kraft und Gnade in unserem Leben, Herr. Wir beten, dass du uns durchdringst, durch erfüllst, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Und eine Gegenwart Gottes von uns ausgeht. Oh Gott, schenke Gnade. Gott, schenke Gnade. Halleluja. Und heute Abend möchte Gott zu jemand von uns heute Abend sagen, komm von der äußeren Form zum inneren Leben. Komm von der äußeren Form zum inneren Leben. Das gilt dir heute Abend. Du weißt, wie man sich ausdrückt als Christ. Du weißt, wie es funktioniert. Du hast die Techniken drauf. Aber Gott will dich ins Wirkliche hineinführen. Er will dich ins Leben reinführen. Also wenn du dich danach sehnst, streck dich zu Gott aus, sage, Gott, hier bin ich, ich will von dir erfüllt sein, ich will zum Kern des Glaubens, zur Gemeinschaft mit dem Allmächtigen, Halleluja. Danke, Gott. Halleluja. Heute Abend ist jemand da, den Gott herausrufen möchte, tu das Ungewöhnliche, tu das, was du noch nie getan hast, gebe deine eigene Grenze hinaus. Gebe deine eigene Grenze hinaus und wage Dinge, die du noch niemals gewagt hast. Tue Dinge im Glauben, die du noch niemals getan hast. Überschreite deine Grenzen, erweitere dein Gebiet. Gott ruft dich in Jesus.